Dieses Lied von Allendorf sollten Sie, wenn Sie es noch nicht schätzen und auswendig kennen, liebgewinnen, weil es Ihnen helfen kann, in Ihrem eigenen Leben zu merken, wo der Teufel ein Eingangstor hat und wo er Sie lahmlegt. Das Herz, das von der Einfältigkeit weggerückt wird, die Versuchungen, die so listig kommen, weil die Welt sagt, sie seien doch ganz unschuldig, aber die Welt kennt sich selbst nicht. Mit dem ganzen verhängnisvollen Einfluss. Wir haben auf unserer Reise in Kalimantan, der größten Insel Indonesiens, in der unbeschreiblichen Armut einen jungen Kirchenführer getroffen, der auf dem Kongress für Evangelisten in Amsterdam jetzt war, mit dem wir ein wenig reden konnten über die Gefahren. Und dann sagt er, das habe ich schnell gesehen, wie euer Christentum in Europa in Gefahr ist. Und sagt, das trifft uns genauso. Da war nämlich in der Konferenz durch ein amerikanisches Hilfswerk für die Evangelisten in Amsterdam, waren Kleider angeboten worden. Jeder dritte Weltevangelist sollte Kleider bekommen. Und da erzählt nun dieser Rustam Balang, ich habe gesehen, diese Evangelisten waren so drauf aus, mit allen Tricks sich ein zweites und ein drittes Mal in diesen Schlangen anzustehen, dass viele die Bibelarbeiten und die Vorträge versäumt haben und sich angestellt haben. Und ich habe gemerkt, sagte er, für mich war es eine Frage, ob ich nach Amsterdam gegangen bin, um mir neue Kleider zu holen oder einen Segen. Und sagte, ich habe mich nicht angestellt. Ich wollte gar nichts mitnehmen. Und ich habe gemerkt, dass das die Entscheidungsfrage des Kongresses für mich war. Es ist manchmal so, dass ganz unschuldige Dinge uns zur Gefahr werden können. Und dann liegt es bei Ihnen vielleicht auf einem anderen Gebiet. Aber das sollen wir heute über dieser schrecklichen Geschichte von Ahab lernen. Dass der Teufel uns lahmlegen will. Und dass er das mit Leichtigkeit kann, weil wir den Ernst des Kampfes oft nicht richtig einschätzen. Jetzt lesen wir weiter von Vers 17. Aber das Wort des Herrn kam zu Elia, dem Tisbiter. Mach dich auf und geh hinab, Ahab, dem König von Israel, zu Samaria entgegen. Siehe, er ist im Weinberg Nabots, wohin er hinabgegangen ist, um ihn in Besitz zu nehmen. Und rede mit ihm und sprich, so spricht der Herr. Du hast gemordet, dazu auch fremdes Erbe geraubt. Stimmt ja überhaupt nicht. Habe denn nicht gemordet, objektiv falsch. Er hat nur seinen Schreibtisch nicht abgeschlossen, wo der Stempel drin lag. Aber da macht Gott keinen Unterschied. Wir haben immer Entschuldigungen, wenn es um Sünde geht. Und dann sagen wir immer, dass die Verhältnisse anders waren. An der Stätte, wo die Hunde das Blut Nabots geleckt haben, sollen Hunde auch dein Blut lecken. Und Ahab sprach zu Elia, hast du mich gefunden, mein Feind? Er aber sprach, ja, ich habe dich gefunden, weil du dich verkauft hast, Unrecht zu tun vor dem Herrn. Siehe, ich will Unheil über dich bringen und dich vertilgen, samt deine Nachkommen, und will von Ahab ausrotten, was männlich ist, bis auf den letzten Mann in Israel, und will dein Haus machen wie das Haus Jerobeams, des Sohnes Nebats, und wie das Haus Baschas, des Sohnes Ahias, um des Zornes willen, dass du mich erzürnt und Israel sündigen gemacht hast. Das steht hier im Wort Gottes, dass unser Leben den Zorn Gottes herausfordert. Wir denken vielleicht immer bloß, dass Gott gütig da sitze. Und wir ahnen gar nicht, wie wir ihn reizen. Und auch über Isebel hat der Herr geredet und gesprochen, die Hunde sollen Isebel fressen an der Mauer Jezreels. Wer von Ahab stirbt in der Stadt, den sollen die Hunde fressen. Und wer auf dem Felde stirbt, den sollen die Vögel und im Himmel fressen. Es war niemand, der sich so verkauft hätte, Unrecht zu tun vor dem Herrn wie Ahab, den seine Frau Isebel verführte. Auch das ist keine Entschuldigung. Das Weib, das du mir gabst. Er hat eine Frau gewollt, die ihn total in ihrem Griff hat. Auf solche Typs fuhr er immer nur ab. Und die hat ihn dann auch anders ausgenommen. Und er versündigte sich dadurch über die Maßen, dass er den Götzen nachwandelte, ganz wie die Amoriter getan hatten, die der Herr vor Israel vertrieben hatte. Als aber Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider und legte ein härenes Tuch um seinen Leib und fastete und schlief darin und ging bedrückt einher. Auf das will ich heute den Schwerpunkt legen bei der Predigt über Vergebung und wie kann man Vergebung bekommen. Das Wort des Herrn kam zu Elia, dem Tisbiter: Hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir gedemütigt hat? Weil er sich nun vor mir gedemütigt hat, will ich das Unheil nicht kommen lassen zu seinen Lebzeiten, aber zu seines Sohnes Lebzeiten will ich das Unheil über sein Haus bringen. Ja, es ist tatsächlich so, dass mein Kopf voll ist von lauter lebendigen Eindrücken. Und ich möchte mich nur ganz beschränken und am Anfang etwas erzählen von den Christen in Ostmalaysia, in der Nordküste der Insel Borneo, die dort unter schwierigen Verhältnissen in der Provinz Sabah in einem Muslimstaat leben. Manche von Ihnen werden noch wissen, wie dort über Jahre hinweg Missionare ausgewiesen wurden und kein Recht mehr hatten, dort zu leben, dass das Land nach Muslim-Gesichtspunkten regiert wird, ist in der Verfassung festgeschrieben. Und wir trafen dort einen jener Pioniere mit seiner Frau, die seit 46 Jahren in den Bergen von Sabah als Zeugen Jesu unterwegs sind. 72 Jahre alt. Einige seiner Freunde sind von den Japanern erschossen worden damals, die Märtyrer dieses Gebiets. Aber dort, wo der Islam so seine Herrschaft aufgebaut hat, gibt es heute 30% der Bevölkerung Christen. Das wusste ich nicht. Das hat Gott getan. Wie wir abends zusammensaßen, sage ich zu diesem Missionar: Erzählen Sie doch das noch einmal, wie das Gott getan hat, dass plötzlich das Feuer des Evangeliums übersprang auf diese Heidenstämme und bis hinein in den Dschungel dieser riesigen Insel drang. Und dann sagte er: Es war eigentlich merkwürdig, wir haben gearbeitet und gearbeitet, erzählt von Reisen, die sie bis ans Ende ihrer Kraft 4,5 Monate lang durch den Dschungel machten. Aber er sagt, das war es nicht. Ich weiß noch genau, 1952, wir hatten eine Versammlung, war eigentlich müde, legte das Wort aus und über der Versammlung lag etwas Merkwürdiges. Die Leute waren aufgewühlt, habe eigentlich gar nichts Besonderes gesagt. Ich sprach über Schuld, über Vergebung. Dann standen Menschen auf und sagten: Ich kann nicht nach Hause. Ich muss ein Bekenntnis ablegen. Ich habe in meinem Leben schlimme Dinge gemacht. Ich kann heute Nacht nicht mehr schlafen, wenn ich nicht weiß, dass Gott das aus meinem Leben wegnimmt. Und sagt, da fiel plötzlich über diese Menschen ein Schrecken über unvergebene Schuld. Und wir können nicht beschreiben, was das war. Das ging über unser Land hinweg. Es war das Feuer der Erweckung. Und es ist nichts Außerordentliches passiert, als dass morgens, wenn wir in den Schulen Morgenandachten gehalten haben, die jungen Leute kamen und sagten: Wir wollen eine Aussprache haben. Ich kann so nicht weiterleben. Mein Leben muss frei werden. Ich habe ungehorsam gelebt. Ich habe gesündigt. Und es wurde uns in diesen Tagen Jesus so groß, Jesus allein. Es ging nicht um Gaben des Geistes, es ging um Jesus allein, der für unsere Schuld am Kreuz starb. Und die Menschen, die es hören wollten und die es weitergesagt haben, da sind unsere jungen Leute aufgebrochen, wenn diese Last von ihrem Rücken genommen war und sind in die Dörfer gezogen, durch die Berge, und haben dieses Evangelium weitergesagt. Es hat gar nichts ausgemacht, dass die Missionare des Landes verwiesen wurden. Und dann sagt er, und Jahre später,
hat auf einmal aufgehört. Es war in den Kreisen der Kirchenleitung und der Missionaren Streit, der nicht mehr bereinigt werden konnte. Und plötzlich brach die Erweckung ab. Ich habe gedacht, das muss ich Ihnen erzählen, wenn ich heute über Naboth predige. Dass Gott uns heute in dieser Stunde nur groß machen kann, was in unserem Leben Schuld ist. Vielleicht erwarten Sie heute Morgen gar nichts anderes, dass ich Ihnen sagen kann, als dass ich über Schuld und Versäumnisse rede in unserem Leben. Aber wenn Gott das auf einmal anleuchtet, dann kann man ihm nicht mehr entrinnen. Ich möchte zuerst über die verdrängte Schuld reden. Die verdrängte Schuld. Ahab hat das ja meisterhaft gekonnt und es ist heute ein Stück weit eine Gefahr für uns hier in diesem Gottesdienst, dass wir uns über Ahab unterhalten. Und dabei steht dieser Ahab nur für uns da. Dass wir uns Zug um Zug und Stück um Stück in ihm wiederfinden. Wie er ein Meister war, das hat er gelernt im Lauf seines Lebens. Er war ja religiös, mit seiner Schuld zu leben. Und ein tugendhafter Mensch zu werden. Ein Mann, der sich bemühte, das Gute und das Rechte zu tun. Und seien Sie doch nicht so. Wer will denn hier so genau den anderen messen? Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und wer in so einem verantwortlichen Amt steht, wie ein König Ahab, der braucht sich nicht wundern, dass er die Hände schmutzig macht. So kann man ja immer reden. Und dann will man das vergessen. Wir erschrecken ja, wenn plötzlich in unserer Nähe, das passiert ja heute zunehmend, Menschen durchdrehen. Ich frage mich immer wieder, ob wir hellhörig genug sind, wenn Menschen sagen, dass sie nicht mehr schlafen können, wenn Ängste ihr Leben überschatten, ob wir überhaupt hellwach sind als Seelsorger, dass wir helfen, dass alte Schuld, die verdrängt war, zuerst einmal ans Licht kommt, damit sie vergeben werden kann. Und als Elia kommt, der Seelsorger, und den Ahab auf seine Schuld anspricht, wissen Sie, wie er reagiert? Dass er aufbraust. Hast du mich gefunden, mein Feind? In unseren Tagen ist es verpönt, dass Christen über Sünde und Schuld reden. Ich kann mir nicht denken, dass dieses Thema in der Mitte unserer Verkündigung steht. Dabei steht es bei Elia in der Mitte seines gesamten Dienstes. Nichts anderes hat er tun wollen, als Sünde zeigen und wegnehmen. Das war das, was er als Auftrag empfand. Und da geht er auf den Ahab zu und spricht ihn an auf seine Schuld. Sie brauchen gar nie zu erschrecken, wenn Sie erschütternde Erfahrungen machen. Vielleicht haben Sie einmal versucht, in einer Ehekrise zu helfen. Vielleicht haben Sie einmal versucht zu vermitteln, wo Kinder und Eltern sich nur noch im Streit gegenüberstanden und haben dann ein wenig versucht, ein Verständnis zu wecken, ob nicht viel, viel Schuld da vorliegt, wie Menschen heute gereizt aufbrausen. Das brauchen Sie mir nicht zu sagen. Ich will mit Ihnen nichts mehr zu tun haben. Müssen Sie wissen, dass Ihr Einfluss heute, auch in meinem Dienst als Pfarrer, drastisch sinkt. Wenn Sie bei Hausbesuchen und bei anderen Anlässen von Schuld und Versäumnissen reden. Auch am Grabe. Das hat Ahab schonungslos getan. Ich muss immer noch an junge Leute denken, die man heute in Hülle und Fülle treffen kann, die einem, so ist mir es in den letzten Wochen oft passiert, noch hier in Stuttgart in Gesprächen, die einem dann sagen, oh, ich war ja auch mal im EC, ich war auch mal in einem Bibelkreis, aber das habe ich längst durchschaut. Das Reden von der Sünde, das ist ja nur so eine Masche gewesen, um uns unmündig zu halten, um uns unter Druck zu setzen.
Und ich denke heute mit blutendem Herzen dran, dass aus unserem Jugendkreis Leute weggelaufen sind, die eines Tages gesagt haben, zuerst habt ihr mal Angst gemacht mit der Sünde, um uns nachher die Sündenvergebung zu predigen. Ich brauch's nicht mehr. Ich bemühe mich, ein ordentlicher Mensch zu sein und so zu leben. Aber jetzt wollen wir ja von uns heute Morgen reden und nicht von den anderen. Dass das heute Morgen bei uns sein kann, dass wir uns hier unterhalten über den Ahab und über die anderen Leute, die Schuld leugnen. Wie ist denn das in Ihrem Leben? Wenn wir plötzlich an uns erkennen, dass wir gesündigt haben. Es kann ja monatelang so sein, dass wir leiden und fragen, warum geht es eigentlich bei mir so schwer, mein Leben ist so mühselig, meine Arbeit läuft nicht mehr und ich habe keine Freude und ich habe keinen Frieden mehr. Wissen Sie, dass das ein ganz großes Wirken Gottes ist, wenn er Ihnen Schuld zeigt? Und doch dabei, ich muss jetzt von mir reden, da erschrickt man ganz ungeheuer. Ist ja plötzlich, wie wenn man nackt vor den Leuten steht. Da kann man sich nicht mehr fassen. Ich habe gesündigt. Mein Leben ist so schlecht. Und unsere Sünde, die tut ja nicht bloß irgendwo unserem Bild ein paar schlechte Züge anmalen, sondern es ist ja viel schlimmer. Mit unserer Sünde reizen wir ja Gottes Geduld. Gott sagt, ich will euch wegtun von meinem Gesicht. Ich kann euch nicht mehr sehen, ich kann eure Versammlungen nicht mehr riechen, dass wir Gott ein Gräuel sind. Das hat sich so breit gemacht in unseren evangelischen Gemeinden, dass man so tut, als ob das für Gott eben das Geschäft sei, dass er uns die Sünde vergibt und dann kann man eben wieder weitermachen. Und ich muss es Ihnen heute Morgen sagen, dass es vorher keine Erneuerung unseres Christenlebens, unserer Gemeinden und unserer Kirchen gibt, wenn er nicht unser Leben, der heilige Gott unser Leben durch und durch neu gestalten und verändern kann. Er will uns zu Gerechten machen, zu Menschen, die in seinen Geboten wandeln, zu Leuten, die Lust haben nach dem Gebote Gottes. Vorher kann uns Gott nicht ausstehen, vorher steht er mit uns auf Kriegsfuß, er wird uns im Leben den Weg vermauern, er wird uns gegenübertreten, so wie er dem Ahab in den Weg getreten ist, als Feind durch den Boten Elia. Und Ahab reagiert bitter, wenn Schuld aufgedeckt wird. Ach, wollte, dass heute Morgen keiner diese Kirche verlässt, der nicht alles in seinem Leben mit Gott ins helle Licht gebracht hat. Und dass sie mit anderen reden und Seelsorge suchen, bis sie Frieden haben. Ich denke, dass heute sehr viele Dinge vorliegen, auch bei alten Menschen, unbereinigte Schuld mit Eltern und Voreltern. Wissen Sie, dass das auch Sünde ist, wo Sie sich noch in Bitterkeit gegen Ihren Vater auflehnen, der schon lange gestorben ist. Ich weiß, dass er Ihnen Unrecht getan hat. Aber Bitterkeit und Hass ist auch Sünde, das Ihr Leben vergiftet und unheimlich viel sie hineinstürzen kann bis in die schlimmsten Leiden. Die Unreinheit unserer Gedanken, das Spielen mit dem, was Gott uns vorenthalten hat, weil es unser Leben zerstört. Das Rennen nach dem Besitzen und Haben wollen, das den Ahab schon so beherrscht hat, dass er gar nicht mehr merkte, wo er den Maßstab von Recht und Gesetz verlassen hat. Und man sieht das erst bei Ahab so deutlich, dass in der Mitte der Sünde da steht, dass er Gott nicht mehr lieb hat. und dass er darum nicht mehr weiß, was recht ist und was gilt. Er sieht nur noch sich und seinen Lebenswillen. Ich will leben, ich will meinen Kohlgarten gestalten, ich will meinen Tee ausbauen, ich will meinen Springbrunnen machen, meinen Swimmingpool anlegen. Ich muss leben. Und es ist Sünde vor Gott, dieser Lebenswille, der an Gott vorbeigeht und das Leben nicht findet. Das ist die verdrängte Schuld. Man kann Schuld nicht verdrängen, sie kommt wieder hoch. Und in unseren Tagen kann man es mit Händen greifen, wie die unvergebene Schuld auf unserer gottlosen Generation lastet. Und wie es hineingeht, auch in das Leben vieler Christen, die meinen, sie bräuchten keine Vergebung noch einmal zugesprochen bekommen. Und die doch in dem alten Unfrieden weiterleben und nie die Freude erfahren haben, dass die alte Schuld ausgelöscht ist. Und nun möchte ich über die aufgedeckte Schuld reden. Elia ist ein guter Seelsorger, an ihm kann man studieren, wie man es machen muss. Er spricht ganz offen und ruhig und langsam über Schuld. Sie dürfen nie denken, dass das attraktiv sei. Heute hat man oft den Eindruck, als ob wir nach einem Mittel zur Belebung unserer Gemeinden suchen, das irgendwie auf eine charmante Weise gleichsam wie der Blitz vom Himmel unsere Gemeinden reformiert. Wir können nur immer mit Zittern davon reden, dass wir in unserem Leben Gottes Zorn gereizt haben und Gottes Gnade uns unbegreiflich widerfahren ist. So redet Elia mit Ahab nicht als einer von oben herab. Darf ich es noch einmal ein bisschen so in unserer modernen Sprache sagen? Es wird ja heute sehr viel von Schuld geredet, auch in christlichen Gemeinden, aber in einem ganz anderen Sinn. Wir reden und hören das sehr oft über die Schuld des Apartheidsystems, über die Schuld der Generation im Dritten Reich, über die Schuld des Großkapitals. Jetzt können wir alles aufzählen. Elia hätte ja auch auf die Straße gehen können und ein paar junge Leute sammeln können, damit sie faule Eier werfen gegen den Palast des Ahab. Und ein paar Parolen hochziehen. Nieder mit den Herrschenden, die schmutzigen Politiker, natürlich, daher der Ahab, der dann den Hebel der Macht sieht, die sind's. Das ist nicht das, was uns die Bibel zeigt. Damit keine Missverständnisse sind, sie dürfen demonstrieren, so viel sie wollen, ich habe gar nichts dagegen, sie dürfen gegen Südafrika demonstrieren, aber das ist nicht das, was uns die Bibel heute Morgen wichtig machen will. Ich habe nichts dagegen, aber das ist nicht das, was die Bibel uns wichtig macht. Die Bibel macht uns wichtig, dass wir ohne Vergebung unserer Schuld verlorene Leute sind und dass uns unsere Schuld in die Tiefe der Hölle zieht. Und alle Errungenschaften, die ein Ahab aufzählen kann, was er alles angelegt hat an großen Ordnungen im Staat und an Verkehrsverbindungen und wie das die Armee erneuert hat und wie auch neue Gesetze geschaffen hat, das zählt alles gar nicht mehr, weil Gott uns an unserer Sünde richtet. Wir werden einmal vor Gott stehen, dann geht es nur noch um die Frage, wie ich mich verantworten will. In der Bibel steht ein Wort, das kann einen furchtbaren Schrecken einjagen. Wir müssen Rechenschaft geben über jedes unnütze Wort, das wir geredet haben. Wenn wir schon über jedes unnütze Wort reden, Rechenschaft ablegen müssen, wie viel erst mehr über so viel Unsinniges und Böses, das wir getan haben. Und darum geht Elia auf diesen Ahab zu und nennt ihm die Schuld. Und er lässt ihm keine Ausrede zu. Das war nicht ich, das waren die Verhältnisse. Ich lebe in einer schwierigen Ehe. Zweifellos lebt Ahab in einer sehr schwierigen Ehe. Und doch gibt es keine mildernden Umstände, weil ich haftbar bin für alles, was mit meinem Tun zusammenhängt. Und auch ein Ahab muss gerade stehen für seine Isebel. Sie war ja schon ein merkwürdiges Genie, was in diesem Kopf an Bosheit geboren wurde. Und es wird mit Recht gesagt, dass sie eine Frau war, die mit dämonischen Dingen umging. Und sie hat diesen Arp total um den Finger gewickelt. Und trotzdem ist er haftbar für sein Leben und alles, was er tut. Die aufgedeckte Schuld, das war das Zweite, was ich Ihnen zeigen muss. Sie muss ins Licht. Und das Letzte, lass dich retten. Wir hören hier, wie dieses Gespräch Elias mit Ahab, immerhin das fertigbringt, dass ein König sich demütigt. Sie haben ganz recht, es hat tatsächlich den Ahab wahrscheinlich tief getroffen, als ihm Elia ankündigt, welch ein furchtbares Gottesgericht ihn treffen wird. Und deshalb möchte ich doch noch ein paar klärende Worte dazu sagen, weil ich das so oft gehört habe, dass auch wieder junge Leute heute sagen, wir dürfen doch den Menschen keine Angst machen. Machen wir eigentlich den Menschen Angst, wenn wir von der Hölle reden? Oder sprechen wir von Realitäten? Es geht doch nicht an, wie es zur Zeit ist, dass Menschen im Unglauben sterben und so selbstverständlich bis in ihre Todesstunde glauben, dass sie mit dem Sterben in den Frieden Gottes entschlafen werden. Mit keinem Wort der Bibel lässt sich das abdecken. In der Bibel steht davon, dass uns Gott wegtun wird von seinem Angesicht, weil er nicht einen Kompromiss macht mit der Sünde, mit dem, was unser Leben zerstört. Und wieder ist es ein solcher Widerspruch in unserer Zeit, dass man da gerade sagt, vom Angstmachen, ist es nicht so, dass das Angstmachen bei den Menschen sehr viel mehr umgeht? Kein Salatblatt, kein Schnittlauch kann man mehr essen aus Angst vor dem Tod. Die furchtbare Kriegsangst, die die Menschen besetzt hat. Jesus hat als die schlimmste und wichtigste Angst, die uns tagtäglich bewegen soll, das genannt, dass wir im Gericht Gottes verdammt werden können. Und die Angst dürfen Sie ein Leben lang nie verlieren. Die müssen Sie ganz klar in Ihrem Leben vor Augen haben. Sonst können Sie den Pfad nicht finden, den Gott Sie führt. Und das, was Elia ankündigt als Gottesgericht, das hat sich ja in grausiger Weise erfüllt. Ich kann es Ihnen jetzt nicht lesen, aber vielleicht nehmen Sie dann heute Mittag noch einmal Ihre Bibel zur Hand und lesen Sie 2. Könige 9 und 10 dann noch einmal weiter, wie der Jehu, der von Elisa als Nachfolger eingesetzt wurde und der dann in einem Staatsstreich die Regierungsgeschäfte übernimmt, schon auf den Nachfolger von Ahab trifft. Und er sagt, ist Friede? Und er sagt, was ist Friede? Wo die Zauberei der Isebel noch über dem Land liegt. Was soll das für ein Friede sein, der in Israel herrscht? Wo die dunklen Mächte toben und wüten, wo die Lüge herrscht, wo die Sünde triumphiert. Da sagt Gott nicht Friede. Und dann zieht er seinen Dolch und er sticht den Joram, den König. Und dann kommt er in den Königspalast von Samaria. Und die Isebel, dieses kokettierende Weib, tritt oben hin und sie weiß, dass es der Mann ist, der den Staatsstreich macht. Und sie hat noch einen Lippenstift in der Hand. Sie schminkt sich eben. Sie lässt noch einmal ihre weiblichen Reize spielen vor dem Hauptmann Jehu. Und dann ruft sie ihm runter und sagt, ein paar schnippische Bemerkungen. Und der Jehu ruft nur hoch, weil da droben ein paar Kammerzofen und Kammerdiener zum Fenster rausschauen und sagt, zu wem haltet ihr eigentlich da oben? Und die packen kurz die isebelnen Füße und werfen sie zum Fenster raus. Und da schlägt ihr Körper unten auf, wie es hier heißt, an der Mauer Jesraels. Die Bibel macht uns doch keine Angst und die erzählt uns, wie das ist, wenn man meint, in dieser Welt könne man sein Leben retten, indem man sich durchlaviert. Wer meint, in dieser Welt müsse man seinen Weg nach den Gesetzen der Welt gehen, der ist verloren und hat keine Hoffnung, sondern kommt in dieser Welt um. Aber das ist das nur, was ich Ihnen am Rande sagen will und das wissen Sie schon. Und das, was ich schließen will, ist etwas viel Wichtigeres. Sie können sich Vergebung nicht erkaufen, auch wenn Sie noch so sehr weinen. Dieser Ahab, der demütigt sich, er zerreißt seine Kleider, er macht sich selbst ganz klein. Und doch ist das ganz wichtig, das gefällt Gott. Gott gefällt das, wenn man sich selbst erniedrigt. Auch das ist in unserer Zeit nicht mehr sehr geläufig. Und doch gehört es zu den wichtigen Aussagen des Gotteswortes, dass Gott gefallen hat an denen, die zerbrochenen Herzen sind. Vielleicht meinen Sie immer wieder, das sei in Ihrem Leben so schwer, dass Sie sich mit Minderwertigkeitsgefühlen rumschlagen, dass Sie immer wieder an Ihre alten Sünden erinnert werden. Es ist gut, wenn uns Gott klein hält. Aber schwer ist es, wenn wir uns etwas einbilden ohne Gott. Und Gott geht auf diesen Ahab zu und doch, er kann sich keine Vergebung erkaufen. In dem schönen Lied Fels des Heils, geöffnet mir, heißt es, dem, was dein Gesetz spricht, kann mein Werk genügen. Nicht mag ich ringen, wie ich will, fließen auch der Tränen viel, tilgt das doch nicht meine Schuld. Herr, mir hilft nur deine Huld. Das gehört gewiss dazu. Und jetzt muss ich Ihnen noch ein ganz wichtiges Stück zeigen, was zur Vergebung gehört. Demut vor dem heiligen Gott. Da ist nichts mehr von dem mündigen Menschen, der das Wort Gottes nach seinem Gutdünken sich zurechtlegt. Sondern das sind Menschen, die erschrecken über ihre Sünde und die schreien zu dem heiligen Gott, erbarm dich unser. Paulus hat das einmal so an sich beschrieben und er sagt dort im Römerbrief, als ich das Gesetz hörte, da starb ich. Da ist mein ganzes Leben, das, was mir ein Stolz war, an mir zerbrochen. Da war nichts mehr, dass ich mir was eingebildet hätte. Man muss durch diesen Punkt durch. Gott muss unser stolzes Herz zertrümmern. Aber das genügt nicht. Das ist noch nicht Bekehrung. Sondern dazu gehört das andere. Und das kennt Ahab nicht und das kann er nicht wissen. Mehr noch als das Sterben ist das Lieben. Ach, da steht im Neuen Testament so viel, wo Menschen aus der großen Sünde kamen und Jesus liebten. Die große Sünderin, die Jesus die Füße küsst. Und wenn Sie heute Morgen Sünde erkennen, dürfen Sie daneben niederknien und sagen, Heiland, deine Huld will ich greifen und fassen. Ich will unter deinem Kreuze stehen, dein Blut floss für mich und meine Schuld und macht allen Schaden gut. Und das Wunder ist, dass nichts unser Leben so revolutionär verändern kann, wie die Liebe zu Jesus. In dem Augenblick, wo ein Mensch anfängt, Jesus so zu lieben, weil er gar keinen anderen Grund mehr hat zum Leben, als dass Jesus ihn noch einmal mit der alten Schuld angenommen hat, der kann bloß wunderbar danken. Der ist eine neue Kreatur geworden, ein völlig neuer Mensch, in dem neue Gesetze gelten, der Gott liebt über alle Dinge und ihm vertraut. Und darum ist die Kraft des neuen Lebens und der Veränderung und der Umkehr nicht das Weinen und das Zerbrochensein, das gehört dazu, sondern den Anblick Jesu haben, der mich liebt, der mich nicht loslässt und der nicht von mir weicht, der mich ruft und der dich zu sich zieht. Und ich wollte Ihnen heute das nur am Ende der Predigt groß machen, dass Sie dieses Bild nie vergessen. Jesus nimmt die Sünder an. Mich hat er auch angenommen. Mir den Himmel aufgetan. Obwohl ich mich so furchtbar vor ihm schäme. Obwohl ich in den Boden verkriechen wollte. Und dann holt er mich mit seiner starken Hand und zieht mich zu sich. Ich darf ihm gehören. Amen.